wollen wir uns mit einigen grundsätzlichen Dingen beschäftigen, betreffend die Bibelsprachen. Die Bibel ist ja geschrieben worden in Hebräisch, der größte Teil des Alten Testaments, Aramäisch, ein paar kleinere Teile im Alten Testament und Griechisch, das ganze Neue Testament. Also wir wollen uns etwas mit den Bibelsprachen beschäftigen und mit den Sprachen der Welt überhaupt. Als erstes muss vor uns stehen, wenn es um die Bibel geht, dass Gott der Bibel, ein Gott ist, der spricht. Der Hebräerbrief beginnt ja so eindrücklich, ohne Nennung des Autors, ohne Nennung der Adressaten, beginnt er mit dem Gott, der gesprochen hat. Auf Griechisch übrigens besonders eindrücklich die Sprache. Man hat fünfmal ein Pi, einen Stabreim in diesem ersten Vers. Fünfmal diesen Explosivlaut Pi, Polymeros, Kai, Polytropos, Palai und so weiter. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Gott ist ein Gott, der gesprochen hat. Der Sohn Gottes wird in Johannes 1, Vers 1 sogar genannt das Wort, der Logos. Und das zeigt uns, dass Sprache und Kommunikation zum Wesen Gottes gehört. Die Bibel zeigt uns auch, dass es von Ewigkeit her eine Kommunikation in der Gottheit gegeben hat. In Titus 1 heißt es, wenn Paulus spricht über die Erkenntnis der Wahrheit und über das ewige Leben, Titus 1, Vers 2, dann heißt es dort, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Vor ewigen Zeiten hat Gott etwas versprochen, verheißen. Zu wem hat er dann gesprochen? Menschen hat es keine gegeben? Keine Engel? Zu wem hat er dann gesprochen? Wem hat er das verheißen? Nun, Gott, der Vater, hat seinem Sohn versprochen, den Menschen, die Erlösung in Christus erlangen werden, das ewige Leben zu schenken. Also Kommunikation, Sprechen in der Gottheit von Ewigkeit her. In Hiob 15, Vers 8, ganz auf der gleichen Linie, wird ironisch die Frage gestellt. Eliphas fragt Hiob, hast du im geheimen Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Dieser geheime Rat Gottes ist sehr interessant. Nun, die Bibel ist Gottes Wort, und zwar in schriftlicher Form fixiert. Da müssen wir die klassische Inspirationsstelle aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 16, wo es heißt, alle Schrift und die ganze Schrift ist von Gott eingegeben oder ist von Gott inspiriert. Nun, der Gedanke ist ja bekannt, dass die Bibelschreiber inspiriert waren. Aber das steht hier nicht. Hier steht nichts von Bibelschreibern, sondern es steht, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Also das Geschriebene ist inspiriert. Wenn wir sagen, die Bibelschreiber waren inspiriert, dann ist das richtig. Davon spricht 2. Petrus 1, Vers 20. Aber dann könnte man immer noch denken, die Schreiber haben dann irgendwie doch noch Fehler begangen, wenn sie es aufgeschrieben haben oder vielleicht eigene Ideen hineingebracht. Und darum, dieser Vers geht darüber hinaus. Er sagt, die Schrift, das, was geschrieben ist in der Bibel, das ist von Gott inspiriert. Also das Geschriebene ist Gottes direkte Rede an uns. Das Wort auf Griechisch für eingegeben oder inspiriert heißt Theopneustos, Gott gehaucht, wörtlich. Es ist ja so, wenn ich spreche, dann wird der ganze Luftkanal hier aktiviert. Ohne dieses Hauchen wäre Sprechen gar nicht möglich. Man kann es ja ausprobieren, wenn man sich da mal ein bisschen zudrückt und dann versucht zu sprechen. Also Gott gehaucht heißt, Gott spricht in der Schrift. Es ist Gottes direkte Rede an uns. Aber eben das, was geschrieben ist, das ist also eine ganz wichtige Stelle, die wirklich deutlich macht, dass die Bibel nicht Gottes Wort enthält, wie das die Neoorthodoxen, Calvat und so, verkündigt haben, die eigentlich weder neu noch orthodox waren, aber man nennt sie doch Neoorthodox. Die haben gesagt, die Bibel enthält Gottes Wort. Und das ist dann ihre Lehre. Die Bibel ist Gottes Wort. In schriftlicher Form fixiert. Und wie gesagt, Gott hat gewählt das Hebräische, das Aramäische, eine verwandte semitische Sprache, und das Griechische. Nun ist auch wichtig zu sehen, als nächster Punkt, Gott ist der Urheber der menschlichen Sprachen. In 1. Mose 2 sehen wir, wie Gott Adam erschaffen hat, und zwar so, dass er von Anfang an fähig war, Sprache zu verstehen. Gott hat zu ihm gesprochen, hat ihm Gebote gegeben, Anweisungen. Und Adam war von Anfang an fähig zu sprechen. Sprachverständnis und Sprachfähigkeit war von Anfang da. Adam wurde nicht als Baby erschaffen, sondern als erwachsener, heiratsfähiger Mann. Die menschliche Sprache ist Gottes Schöpfungswerk. Und später finden wir in 1. Mose 11 die Geschichte von der Sprachenverwirrung in Babel. Und auch dort ist Gott der Urheber der Sprachen. Es gibt heute etwa 6500 verschiedene Sprachen weltweit, ohne die Dialekte mitzuzählen. Aber es ist klar, Gott hat nicht diese 6500 Sprachen damals erschaffen, sondern er hat Grundsprachen, diesen Ursippen in Babel, eingegeben. Man kann nämlich die 6500 Sprachen in Sprachstämme einteilen. Ein Sprachstamm umfasst die Sprachen, die untereinander auf allen Ebenen, also nicht nur bei den Wörtern, im Vokabular, sondern auch in der Grammatik, in allen Ebenen Verwandtschaft aufzeigen. Die werden in einen Sprachstamm untergebracht. Zum Beispiel Deutsch, also das, was ich im Moment versuche zu sprechen, gehört zu den indogermanischen Sprachen. Aber Hebräisch gehört zu einem anderen Sprachstamm, zu den semitischen Sprachen. Das heißt, Sprachen in diesem Stamm und in diesem Stamm sind miteinander überhaupt nicht verwandt. Es kann natürlich Austausch gegeben haben von Wörtern. Zum Beispiel sagt man auf Deutsch, einer Kneipe sagt man Weiz. Das kommt aus dem Hebräischen, Bayit. Über die Studentensprache ist das hineingekommen. Aber das hat mit Verwandtschaft nichts zu tun, das hat zu tun mit Austausch. Und so kann man die Sprachen der Welt in vielleicht 50 bis 100 verschiedene Sprachstämme unterteilen. Und so hat Gott also in Babel Ursprachen erschaffen. Nicht unbedingt eine Sprache pro Sprachstamm. Es kann auch sein, dass er mehrere Grundsprachen innerhalb von einem Sprachstamm erschaffen hat. Und von denen leiten sich alle heutigen Sprachen her. Es ist ja bekannt, aus dem Latein leitet sich her Französisch, Italienisch, Spanisch, Rätoromanisch und so weiter. Geht alles eindeutig auf das Lateinische zurück. Aber Gott hat die Grundsprachen erschaffen und sie da in Babel, diesen Sippen, bei der Verwirrung eingegeben. Und zwar hat Gott die Sprachen so erschaffen, dass sie in der Lage sein sollten, zu allen Zeiten Träger des Wortes Gottes zu werden. Das ist nun wieder ganz wichtig. Und zwar aus dem Grund. Wieder die Neo-Orthodoxen mit Karl Barth. Die haben die Behauptung aufgestellt, und das schreibt Barth in seiner Dogmatik, die Bibel kann nicht das unfehlbare Wort Gottes sein, denn sie ist ja in menschlichen Sprachen geschrieben. Und alles, was menschlich ist, ist ja eben mangelhaft, irrtümlich, mit Irrtum behaftet. Nun, der Denkfehler ist der, die menschlichen Sprachen sind eigentlich göttliche Sprachen. Nicht der Mensch hat die Sprache erschaffen. Ich habe das ja in meiner Magisterarbeit, ich habe das hier unten zitiert bei Fußnote 1, Ursprung und Entwicklung der Sprachen, das wird vielleicht dieses Jahr herauskommen bei Wort und Wissen, habe ich gezeigt, wie man effektiv von der Sprachwissenschaft her zeigen kann, dass der Mensch nie in der Lage gewesen ist, die Sprachen selbst zu erschaffen, sondern dass es ganz klare Beweise gibt, dass sie Gottes Werk sind. Also die menschlichen Sprachen sind Gottes Sprachen und Gott hat die menschlichen Sprachen so erschaffen, dass sie fähig sein sollten, Träger des Wortes Gottes zu werden. Es ist allerdings so, dass im Lauf der Zeit schleifen die Sprachen sich ab. Oder besser gesagt, wir schleifen die Sprachen ab. Zum Beispiel im Schweizerdeutschen, da hat man noch im 19. Jahrhundert hat man ein Imperfekt gekannt. Sagte man, I was? Im Bödeli-Deutsch bei Interlaken. I was? Für ich war. Das kann man heute nicht mehr sagen. Heute sagt man nur noch, I bin sie. Das Imperfekt ist weggefallen, ersatzlos gestrichen. Und darum, da bekommen wir Hühnerhaut, wenn Deutsche versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Und dann führen sie das Imperfekt wieder ein. Das ist unerträglich. Die müssen das nicht versuchen. Die müssen einfach das Perfekt brauchen. Ich bin gewesen, dann müssen sie sagen, ich bin gsi und dann verstehen wir das. Also, so werden die Sprachen abgeschliffen, sie verlieren. Also das Schweizerdeutsche hat viel stärkeren Abschliff erlitten als das Hochdeutsche. Und dennoch ist das Schweizerdeutsch mit Reparationsmechanismen wie alle Sprachen versehen worden, dass man das, was man verliert, wieder auf andere Weise ausdrücken kann, sodass zu allen Zeiten jede Sprache voll in der Lage ist, Träger des Wortes Gottes zu sein. Ein ganz wichtiges Prinzip. Also es gibt keine degenerierten, primitiven Sprachen. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Im 19. Jahrhundert haben die Evolutionisten gemeint, die Wilden, wie sie sie nannten, die Primitiven, die haben wahrscheinlich gar keine richtige Sprache. Bis man dann eben diese Sprachen untersucht hat und gesehen hat, dass sie zum Teil sogar komplexer sind als europäische Sprachen. Zum Beispiel das Aymara, eine Indianersprache in Südamerika, die besitzt Zehntausende von verschiedenen Verbformen. Also unglaublich, nichts von primitiv. Man hat auf der ganzen Welt keine einzige primitive Sprache gefunden. Und auch das Schweizerdeutsche, obwohl es einiges verloren hat, ist keine primitive Sprache, sondern in der Lage, man kann die Bibel auf Schweizerdeutsch übersetzen, ist auch gemacht worden, es funktioniert, ist in der Lage, Träger des Wortes Gottes zu sein. Gott hat die Sprachen also geschaffen und auch mit Reparationsmechanismen versehen, sodass sie auch im 21. Jahrhundert fähig sind, Gottes Wort zu vermitteln. Das ist wichtig. Aber dritter Punkt, die Sprachen sind verwirrt. 1. Mose 11, Vers 8. Nun, hier müssen wir uns fragen, was heißt das eigentlich verwirrt? Viele stellen sich das so vor, da war eine Ursprache und da wurde das ein bisschen, die einen haben das ein bisschen abgeändert und die anderen hatten wieder etwas Abgeändertes gesprochen. Nein, wie gesagt, Gott hat ganz neue Sprachen eingegeben. Die Verwirrung zeigt sich so. Es gibt keine Sprache, keine zwei Sprachen, die miteinander deckungsgleich wären. Und zwar in allen Bereichen der Grammatik. Zum Beispiel Phonologie. Die Laute. Die Laute im Schweizerdeutschen sind anders als im Hochdeutschen. Und da, obwohl die Sprachen engstens verwandt sind sogar, das ist ja aus dem gleichen Sprachstamm. Zum Beispiel in Deutschland hat man Mühe, unser Kuchikästli nachzumachen. Eben dieser typische raue Laut, das kann man nicht nachvollziehen, das klingt vielleicht barbarisch, ist es aber nicht. Aber der Lautstand ist in jeder Sprache wieder anders. Das macht ja auch Mühe, wenn man eine andere Sprache lernt. Dann aber auch die Morphologie, das heißt, wie die Wörter zusammengesetzt und gebildet werden. Zum Beispiel, wenn wir eine Geschichte erzählen auf Schweizerdeutsch, nein, auf Hochdeutsch, dann brauchen wir das Imperfekt. Ich ging in den Wald, sah einen schönen Baum und schlug ihn um. Das ist die normale Erzählform. Jetzt im Französischen würde man das nicht so machen, würde man nicht das Imperfekt benutzen. Denn das Imperfekt würde bedeuten, j'allais à la forêt, würde bedeuten, ich ging immer wieder in den Wald. Und ich sah immer wieder einen Baum und schlug ihn immer wieder um. Das Imperfekt hat eine ganz andere Bedeutung. Und darum braucht man, wenn man so das schriftlich eine Geschichte aufschreibt, dann braucht man das passé simple. Das bedeutet, eine Handlung, punktuell, eine nach der anderen, ist so und so geschehen. Und so kann man das natürlich noch viel eindrücklicher zeigen, wenn man das Hebräische vergleicht mit dem Hochdeutschen. Dort sind diese Unterschiede noch viel frappanter. Da ist man ja völlig verwirrt, wenn man erfährt, dass, wenn Gott sagt, ich bin der ich bin, Echye Asher Echye, dann kann man das übersetzen mit ich war, der ich war. Ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Oder man kann übersetzen, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde. Oder man kann übersetzen, ich werde sein, der ich war, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und zwar, weil das System der Verben und der Zeitstufen ist im Hebräischen ganz anders geregelt. Aber darum kann man damit sehr schön aussagen, Echye Asher Echye heißt, ich bin der unwandelbare Gott. Ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oder wie Johannes das sagt in Offenbarung 1, nennt er Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist der unwandelbare. Das kann man auf Hebräisch sehr schön aussagen. Aber trotzdem werden im Hebräischen die Zeiten unterschieden. Nun macht das einfach auf andere Arten. Aber damit will ich zeigen, eben die Sprachen sind gegeneinander verwirrt. Man kann sie nicht als deckungsgleich betrachten. Aber wichtig ist, man kann mit jeder Sprache jeden beliebigen Gedanken ausdrücken. Gut, zum Teil braucht man dann in einer Sprache vielleicht etwas mehr Raum, aber es ist prinzipiell möglich, jeden Gedanken auszudrücken. Und wenn einem Wörter fehlen, dann kann man neue Wörter kreieren. Weil Gott hat die Sprachen als offene Systeme erschaffen. Adam musste ja allen Tieren Namen geben. Diesen kreativen Auftrag, diesen Kulturauftrag bekam Adam am Tag seiner Erschaffung. Er hat ein fixfertiges Sprachsystem bekommen, aber hatte den Auftrag, das Vokabular künstlich zu erweitern. Und so können wir, und das wird ja tagtäglich gemacht, so werden die Sprachen erweitert. Und wenn man also ein Wort nicht hat, dann kann man es sich schaffen. Zum Beispiel Luther hatte ein Problem, ein Wort zu finden, um Mysterium zu übersetzen, Geheimnis im Neuen Testament. Und da hat er sich überlegt, wie soll ich das tun? Da hat er das Wort Geheimnis geschaffen. Und zwar ist er ausgegangen vom Heim. Und im Heim gibt es Dinge, die weiß niemand anders als die Eingeweihten. Oder zum Beispiel, das Baby ist 3 Wochen alt im Mutterleib. Das weiß niemand, geht auch niemand etwas an. Aber die Kinder dürfen es dann als Erste wissen. Die sind dann eben ein Geheimnis eingeweiht. Und dann hat er als Vorsilbe für etwas Kollektives, Umfassendes, die Vorsilbe G genommen. Oder? Wir haben das in Gemeinde, wo man etwas gemeinsam hat. Aber viele Dinge, da hat man diesen Kollektiv, diese Kollektivvorspann G und dann diese Schlusssilbe Nis. Dann hat das Wort Geheimnis gegeben. Kann man also schaffen. Und das muss man natürlich auch heute, wenn man je nachdem in eingeborenen Sprachen übersetzt, gibt es für gewisse Begriffe, fehlt einem etwas, dann schafft man die Ausdrücke. Das geht. Weil die Sprachen, alle Sprachen sind offene Systeme, die so erweitert werden können, kreativ. Auch die Wortbedeutung ist im Querstand. Die Sprachen sind verwirrt untereinander. Zum Beispiel, wenn man sagen will, er übersetzte einen Text. Da kann man natürlich das gleiche Wort übersetzen benutzen, das man auch benutzt, wenn man über einen Fluss hinübersetzt. Er setzte über den Fluss, ja? Aber wenn man dann das Französische traduire benutzen will, in beiden Fällen, merkt man, da kommen dann auf ihre Wege. Denn traduire geht nur beim Übersetzen eines Textes, aber nicht beim Übersetzen über den Fluss. Und so sind auch die Wörter nicht deckungsgleich. Ein einzelnes Wort hat immer eine Bedeutungsbreite, aber man wird kaum in einer Sprache ein anderes Wort finden, das genau hundertprozentig sich deckt. Und darum muss man beim Übersetzen immer sich überlegen, wenn im Deutschen dieses Wort steht, dann muss ich in der anderen Sprache ein Wort suchen, das genau jetzt um das, wo es im Speziellen geht, das ausdrücken kann. Aber die Wörter selber sind nicht hundertprozentig deckungsgleich. Und da wird nun deutlich, warum es zum Beispiel nicht geht, konkordant zu übersetzen. Heute spricht niemand mehr davon, aber vor Jahren hat man sich so das Ideal vorgestellt. Eine konkordante Übersetzung ist eine Übersetzung, die jedes griechische Wort im Neuen Testament durch das gleiche deutsche Wort übersetzt. Dann weiß man immer an jeder Stelle, welches griechische Wort da steht. Aber das geht nicht, denn ein griechisches Wort passt vielleicht die Bedeutung in einem Zusammenhang mit einem deutschen Wort überein, aber in einem anderen Zusammenhang hat das griechische Wort eine andere Nuance und man braucht auf Deutsch ein anderes Wort, um dieses hier wiedergeben zu können. Und so ist es zum Beispiel auch mit den Zeitformen im Griechischen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten auszudrücken, ob eine Handlung fortdauernd ist. Gibt es bestimmte Zeitformen. Oder ob die Handlung nur punktuell ist, so gesehen wird. Oder ob die Handlung punktuell ist und sie führte aber zu einem Ergebnis, das heute vorliegt. Diese 3 Möglichkeiten hat man im Griechischen. Aber haben wir auf Deutsch nicht. Ich gebe ein Beispiel. Johannes 6, Vers 51. In der Mitte. Der Herr Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und jetzt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Die Zeitform für Essen hier ist im Griechischen die punktuelle. Also wer den Akt des Essens einmal vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also hier wird gezeigt, was Bekehrung ist. Wer sich wirklich bekehrt, nicht nur schmeckt, sondern den Herrn Jesus als Retter aufnimmt, er wird leben in Ewigkeit. Das gibt Heilssicherheit. Nun, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Auf Deutsch klingt das genau gleich. Aber hier benutzt Johannes eine andere Zeitform. Und zwar benutzt er eine Zeitform, die bedeutet etwas Fortdauerndes oder Wiederholtes. Jetzt müssen wir, wenn wir das genau ausdrücken wollen, auf Deutsch sehr künstlich sagen, wer immer wieder mein Fleisch isst und immer wieder mein Blut trinkt, hat fortdauernd ewiges Leben. Hat ewiges Leben. Da geht es nicht um die Bekehrung, sondern da geht es um jemand, der hat bereits das ewige Leben, als gegenwärtigen Besitz. Wer das hat, der zeigt das, indem er sich dauernd von Jesus Christus als Heiland nährt. Seine Person ist seine Nahrung für den inneren Menschen. Also da haben wir Vers 51 die Bekehrung und Vers 54 haben wir das normale Glaubensleben. Das heißt nämlich nicht, wer mein Fleisch isst, bekommt ewiges Leben, sondern hat ewiges Leben. Das ist etwas anderes. Nun, wie gesagt, wir haben diese Zeitformen nicht auf Deutsch, aber wir können das umschreiben. Ich habe es jetzt doch auf Deutsch den Gedanken ausdrücken können. Natürlich ist das jetzt ein Problem beim Übersetzen. Soll man diese Nuancen immer in der Übersetzung direkt einfließen lassen und es wirkt etwas künstlich, oder? Mit immer wieder oder einmal, wenn man das jedes Mal so ausdrücken muss. Und so ist das üblich geworden, man übersetzt so, wie ich das jetzt zum Beispiel gelesen habe, und macht in Fußnoten solche Nuancen klar oder in Bibelkommentaren. Da kann man natürlich auch noch eben erklären, hier geht es um die Bekehrung, hier geht es um das Glaubensleben, aber das geht über die Übersetzung weit hinaus. Da sehen wir schon mal, es ist ein Unterschied zwischen einem Bibelkommentar und einer Bibelübersetzung. Das ist nicht das Gleiche. Das ist aber noch ein Punkt, auf den kommen wir zurück. Also man kann zwar alles ausdrücken in jeder Sprache, aber die Mittel dazu sind anders. Und zum Teil hat eine Sprache auf diesem Gebiet gewisse Vorteile, Einfachheiten und im anderen Fall auf diesem Gebiet. Jetzt gehen wir zu einem nächsten Hauptpunkt. Übersetzen, aber wie? Heute unterscheidet man zwei Übersetzungsideale. Eine wörtliche Übersetzung im Gegensatz zu einer dynamischen Übersetzung. Oder man nennt sie auch äquivalente Übersetzung oder dynamisch äquivalente Übersetzung. Das ist alles das Gleiche. Ich erkläre, bei der wörtlichen Übersetzung versucht man sich so nahe wie möglich an die äußere Form des Grundtextes zu halten. Bei der dynamischen Übersetzung versucht man, den Inhalt aus der äußeren Form der Ursprungssprache herauszunehmen und in die äußere Form der Zielsprache einzugießen. Also ich erkläre das in anderen Worten. Bei der wörtlichen Übersetzung versucht man, wenn es geht, für ein Wort im Grundtext möglichst auch ein Wort zu finden in der Zielsprache. Soweit das geht. Aber wenn man da allzu weit treiben würde, dann wird das natürlich unverständlich. So ein Beispiel für eine deutlich über das Maß hinausgehende wörtliche Übersetzung ist die Übersetzung von Buber. Und zwar ist es bei ihm so wichtig, an die äußere Form heranzugehen, dass er versucht, sogar etwas vom Klang der Ursprungssprache wiederzugeben. 1. Mose 1, Vers 1. Das ist noch einfach. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Eben, das ist recht wörtlich übersetzt. Wobei man auch da wieder sagen muss, auf Hebräisch, Bereshit, im Anfang, ist ein Wort. Ja, aber es gibt auf Deutsch nicht ein Wort, das heißt im Anfang. Ja? So brauchen wir schon mal zwei Wörter. Also ist, so wörtlich ist es auch wieder nicht. Ja? Es braucht schon zwei Wörter. Aber dann ist für jedes Wort ein Wort gebraucht in der Übersetzung. Allerdings, es gibt zwei Wörter, die sind dann überhaupt nicht übersetzt. Als Wörter. Weil den Himmel und die Erde, im Hebräischen gibt es ein Wort, et, das bedeutet, das nächste Wort, das kommt, steht im Akkusativ. Das ist natürlich unübersetzbar. Weil es auf Deutsch nicht ein Wort gibt, das bedeutet, das nächste Wort, das kommt, das steht im Akkusativ. Also das ist natürlich nicht wörtlich übersetzt, aber im sinngemäß. Et Hashamayim. Hashamayim heißt der Himmel. Haben wir dann übersetzt mit den Himmel. Aber ein Wort fehlt, ja, in der Übersetzung. Und fehlt doch nicht. Und das gleiche nochmals, und die Erde. Aber dann geht Buber weiter. Auf Hebräisch heißt es, Veha'aretz haita tohu wa wohu. Sind schön, ja? Also macht ihr, die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Und versucht das auch wiederzugeben. Aber, wobei natürlich zu sagen ist, es ist nicht ganz genau dieser Gedanke, Tohu wa Wohu, mit Irren und Wirren. Es sind ja noch andere. Gedanken drin, aber es ist der Versuch, ganz nahe heranzugehen und da sogar neue Wörter zu kreieren. Das hat es im Deutschen noch nie gegeben, aber der deutsche Jude Buber hat dafür neue Wörter kreiert. Und das macht er natürlich sehr oft und das macht eine Übersetzung natürlich sehr schwerfällig. Wenn zu viele neue Wörter kreiert werden, was gar nicht unbedingt nötig wäre, man kann nämlich auch übersetzen, und die Erde war wüst und leer. Dann versteht man das noch ein bisschen besser auf Deutsch. Also da einfach ein Beispiel, um zu zeigen, was heißt wörtliche Übersetzung. Es ist eine Annäherung an die äußere Form der Ursprache. Bei der dynamischen Übersetzung geht man davon aus. Wir sind auf der einen Seite des Flusses. Da ist ein Koffer, wo man sagt sich, auf der anderen Seite gibt es auch einen Koffer, aber der hat eine ganz andere Form, eine ganz andere Farbe. Jetzt machen wir da den Koffer auf und nehmen den ganzen Inhalt heraus. Gehen mit einem Boot, setzen wir über den Fluss. Das Wortspiel kann man natürlich jetzt nur auf Deutsch machen, nicht auf Französisch. Gehen wir über den Fluss, bringen das rüber und stecken das in den neuen Koffer. Also, der dynamische Übersetzer sagt, ich überlege mir mal zuerst bei jedem Vers, was bedeutet dieser, was will dieser Vers aussagen? Und jetzt nehme ich alle diese Gedanken und versuche das, was auf Hebräisch ausgedrückt worden ist, auf Deutsch zu sagen, so wie man heute spricht. Der Inhalt soll genau der gleiche sein, nur die äußere Form der Koffer ändert sich. Gut, das tönt natürlich alles sehr schön. Und einleuchtend. Aber unser nächster Punkt zeigt, also die nächsten Punkte zeigen, es gibt da auch manche Probleme. Zunächst müssen wir mal sehen, zwischen diesen Idealen, wörtlich oder dynamisch, gibt es alle möglichen Abstufungen. Das heißt, von der Martin-Buber-Übersetzung über die Elberfelder bis zur guten Nachricht. Hoffnung für alle und neue Genfer Übersetzung. Die sind ja nicht alle gleich. Also man kann sagen, Buber ist in mancher Hinsicht viel wörtlicher als die Elberfelder. Nicht unbedingt genauer, sondern versucht noch mehr die äußere Form irgendwie reinzukriegen und manchmal auf Kosten des exakten Inhalts. Also es gibt da, zwischen diesen Idealen gibt es eine ganze Bandbreite, eine ganze Abstufung. Zum Beispiel die Schlachterübersetzung ist auch eine wörtliche Übersetzung, aber nicht so wörtlich wie die Elberfelder-Übersetzung. Also so müssen wir sehen, es gibt da eine ganze Reihe von Abstufungen, von einem Extrem bis zum anderen Extrem. Und innerhalb einer Übersetzung ist es auch unterschiedlich. Manchmal sind gewisse Versen in einer dynamischen Übersetzung so extrem dynamisch und andere sind eigentlich recht wörtlich, könnte man sagen. Und so kann es auch sein, in einer wörtlichen Übersetzung kann es zwischendurch mal sein, weil es ein so typisch hebräischer Ausdruck ist, da versteht niemand, ist dann doch plötzlich etwas dynamischer wiedergegeben. Oder wie zum Beispiel, auf Englisch sagt man, wenn es richtig regnet, aus Kübeln gießt, dann sagt man, es regnet Katzen und Hunde. Nun, kein Elberfelder Übersetzer hätte eine solche Stelle übersetzt mit es regnet Katzen und Hunde. Sondern die Elberfelder würden in diesem Fall auch übersetzen, es regnete sintflutartig oder irgendwie so. Denn das ist ein Ausdruck, den versteht man sowieso überhaupt nicht in der Zielsprache. Und die Elberfelder würden in einem solchen Fall wörtlich noch in der Fußnote hinschreiben, dass man sich eben so und so auf Hebräisch ausdrückt. Also ist das klar bis dahin. Es gibt zwischen den beiden Idealen alle möglichen Abstufungen und innerhalb einer Übersetzung ist auch nicht jeder Vers genau gleich dem Ideal entsprechend. Nun müssen wir noch Folgendes sehen. Der Vorteil der wörtlichen Übersetzung: durch eine wörtliche Übersetzung können Gedanken im Text übermittelt werden, die das Verständnis des Übersetzers übersteigen. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir als gläubige Menschen die Bibel vollständig verstehen. Das gibt es ja niemand. Und nun, wenn ich die Bibel wörtlich übersetze, wo ich in einem Vers gewisse Dinge gar nicht sehe, was das noch zusätzlich für Bedeutungen haben kann, kann das durch eine wörtliche Übersetzung trotzdem rüberkommen, das, was ich als Übersetzer gar nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite, bei der dynamischen Übersetzung, da kommt nur das hinüber, was der Übersetzer verstanden hat. Beziehungsweise verstanden zu haben meint. Das ist klar. Also mehr kommt bestimmt nicht rüber. Es kommt nur das rüber, was er verstanden hat oder in einer bestimmten Weise verstanden hat. Also da sehen wir, wo Probleme und Vorteile zu sehen sind. Natürlich ist es so, bei einer wörtlichen Übersetzung kann es sein, dass es so wörtlich übersetzt ist, dass schließlich der Leser in der Zielsprache das gar nicht richtig versteht. Irgendwie zu fremdartig ausgedrückt. Es kommt dann nicht unbedingt über den Fluss hinüber. Der Vorteil bei der dynamischen Übersetzung ist, sie ist für den Leser zumeist sehr gut verständlich, liest sich flüssig, sofort eingängig, aber eben, es ist fraglich, ob das, was hinübergekommen ist, wirklich das ist, was auf der anderen Seite des Flusses war. Also wir haben zwei Probleme. Entweder kommt nicht alles rüber, weil man nicht alles eingepackt hat auf der anderen Seite, oder man bringt es bis in die Flussmitte und dort verschwindet es. Ja? Das sind beide Möglichkeiten. Das unerreichbare Ideal der dynamischen Übersetzung ist dies. Wenn man so theoretische Abhandlungen darüber liest, dann wird gesagt, die Übersetzung soll beim Leser die gleichen, das heißt eben äquivalent, die gleichen entsprechenden Reaktionen, Eindrücke erwecken, wie bei den ersten Lesern des Urtextes. Das will man. Man will also, dass der gleiche direkte Eindruck kommt wie ursprünglich. Nun, da muss man sagen, ich kenne keine dynamische Übersetzung, die das gekonnt hat. Weil die Sprache ist ja besonders flüssig. Aber das gibt nicht den Urtext wieder. Denn der Urtext hat für die ersten Leser nicht einfach so flüssig gewirkt. Und es kommt auch darauf an, wer gelesen hat. Zum Beispiel das Griechisch der neutestamentlichen Schreiber hat viele Anklänge ans Hebräisch. Und das war natürlich für Leute in Korinth, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben, war das für sie ein sehr ungewohntes Griechisch. Also der Korintherbrief war nicht einfach flüssig zu lesen für sie, sondern da hat es einige Ausdrücke, da stutzt man, was bedeutet das? Das war also für die ursprünglichen Leser gar nicht so. Und es ist auch so, dass die Sprache ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, meistens im Neuen Testament ist es die Sprache, die Umgangssprache, die benutzt wird. Das sogenannte Koine Griechisch. Und nicht die Sprache, die erhobene Sprache der Philosophen und Schriftsteller. Aber zum Beispiel der Hebräerbrief ist einer der Briefe, der sich am allernächsten dem klassischen Griechisch annähert. Ist ein sehr gehobene Schriftsprache. Aber in welcher dynamischen Übersetzung merkt man das, dass die Sprache im Hebräerbrief eine sehr gehobene Sprache ist, im Gegensatz zu, sagen wir, zum zweiten Petrusbrief? Also das wird in gar keiner Übersetzung so realisiert. Also das ist eigentlich ein unerreichbares Ideal. Und es kann ja auch nicht, denn zum Beispiel die Wortspiele, die kommen ja alle nicht drüber. Ich habe schon erklärt, wie der Hebräerbrief beginnt mit Polymeros, kai Polytropos, Palai, Hoteos, Lalesas und so weiter. Und dann kommen nochmals zwei Pi, dieses Feierliche an der Sprache, das kann man gar nicht auf Deutsch rüberbringen. Oder wenn Jesaja schreibt, Kilota Aminu, Lota Amenu. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Das ist ein schönes Wortspiel auf Hebräisch, weil Glauben und Bestand haben klingt praktisch gleich. Ja gut, eine wirklich dynamische Übersetzung müsste das Wortspiel rüberbringen. Aber das schafft ja zumeist niemand. Manchmal wird das versucht, gerade bei poetischen Texten, so etwas Poesie nachzumachen. Aber gerade das Typische kommt dann doch nicht rüber. Und vielleicht möchte ich nun sagen, gerade das, den gleichen Eindruck erwecken, kann zum Beispiel in einer wörtlichen Übersetzung, je nachdem, besser realisiert worden sein, als in einer dynamischen. Eben wenn Buber als extrem wörtlicher übersetzt, die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, kann das vielleicht vom Klang viel mehr rüberbringen, dynamisch, als eine dynamische Übersetzung. Dann ein wichtiger Punkt, mit einer dynamischen Übersetzung kann man viel leichter und besser tricksen. Man kann also viel leichter den Gedanken verändern und dem Leser den Eindruck geben, das ist Gottes Wort. Ich will ein paar Beispiele geben. Hoffnung für eine gute Nachricht. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir alle, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib Christi eingegliedert worden. Merkt man, wo getrickst worden ist? Wir sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib Christi eingegliedert worden. Wörtlich übersetzt die Elberfelder: Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Das ist die Taufe mit Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt bei den Menschen, der sich bekehrt, dass er in den Leib Christi eingefügt wird. Weil Taufen im Griechischen bedeutet Einführen in ein anderes Element. Bei der Wassertaufe, das Einführen ins Wasser, bei der Taufe mit Heiligem Geist ist es Einführen in den Leib Christi, sodass man ein Glied am Leib Christi wird. Aber die gute Nachricht, als eine ökumenische Übersetzung, übersetzt: Wir sind in der Taufe in den Leib Christi eingegliedert. Also das heißt, wer sich taufen lässt, als Kind oder als Erwachsener, der wird dadurch in die Kirche eingegliedert, in den Leib Christi. Das ist natürlich getrickst. Aber eben weil sie das Wort durch den Heiligen Geist getauft, übersetzen sie nicht als Verb, und dann sagen sie eben in der Taufe, aha, die Taufe, die Wassertaufe, da hat der Heilige Geist das Eingliedern in den Leib Christi bewirkt. Oder gerade bevor wir in die Pause gehen, noch ein krasses Beispiel aus Sacharja 13. Sacharja 13, Vers 6. Sacharja 12 bis 14 geht ja um die Endzeit und die Wiederkunft des Messias. In Kapitel 12, Vers 10 heißt es, wie wenn der Messias kommt, das jüdische Volk wird auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann heißt es, Sacharja 13, Vers 6, in der Elberfelder: Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen: Es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben. Zu ihm, das bezieht sich zurück auf diesen Durchbohrten, aus Sacharja 12, Vers 10, der wiedergekommene Christus. Nun, was hat gute Nachricht daraus gemacht? Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, Striemen an seinem Leib, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen, wörtlich? Ganz wörtlich übersetzt: An deinem Leib. Die haben also Händen mit Leib wiedergegeben. Sie haben gedacht, wir nehmen den Inhalt heraus. Es geht da um jemanden, der irgendwie einfach verletzt worden ist. Also, sie fragen, was sind das? Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, wird er sagen: Das ist von einer Schlägerei mit meinen Zechbrüdern. Also, das ist unglaublich. Das ist echt Tricksen. Das steht nicht in der Bibel. Und das zeigt also, wie man unter dem Vorwand, dynamisch zu übersetzen, kann man zum Neuautor werden. Und da geht es letztlich um Gottes Ehre und Herrlichkeit, die da angetastet wird. Gut, also ein abschreckendes Beispiel für die Pause.